Ja, wenn die Kinder in den Kindergottesdienst gehen, dann wird es hier vorne immer leer. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es zeigt, viele Kinder sind in der Gemeinde und ich fand es einen bewegenden Moment heute, die Kinder zu segnen hier in der Gemeinde. Das ist wirklich mehr als einfach nur so ein schönes Ritual, das man irgendwo mal durchführt. Es ist ein wirkliches Bekenntnis. Wir wollen, dass diese Kinder ihren Weg mit Jesus gehen. Wir wollen, dass sie den Kurs des Glaubens entdecken und erkennen können und wir wollen sie unterstützen. Wir wollen den Staffelstab sozusagen weiterreichen an die nächste Generation. Das ist die Herausforderung, von einer Generation zur nächsten Generation zu gehen. Und wenn wir heute die Predigtserie zum Titusbrief fortsetzen nach 2 Wochen Pause, dann entdecken wir, dass das wirklich sehr, sehr gut zu dem passt, was wir in der Kindersegnung getan haben. Nämlich geht es hier genau um diese Generationen, um das Miteinander der Generationen. Es geht darum, wie wir den Glauben im Alltag leben, wie wir auf Kurs bleiben im Alltag. In den letzten Predigten, jetzt hatten wir das Erntedankfest dazwischen, dann einen Themeneinschub dazwischen. Aber wenn ihr 3 Wochen zurückdenkt, dann ging es um die Wahrheit. Da ging es darum, dass Paulus an Titus geschrieben hat, wir müssen die Wahrheit erkennen, wir müssen dann die Lüge zurückweisen und die Wahrheit auch leben. Und heute geht es einen Schritt weiter. Paulus zeigt uns jetzt, wie wir die Wahrheit ganz praktisch im Alltag leben können. Der Glaube prägt nämlich Beziehungen, er prägt Familie, er prägt Arbeit, er prägt Generationen und verbindet sie. Und all das hören wir unter dem Stichwort der gesunden Lehre, die Paulus hier an Titus weitergibt. Lasst uns zunächst mal den Predigttext wahrnehmen und lesen. Ich habe hier die Neues Leben Übersetzung. Ihr könnt das gerne mit eurer persönlichen Übersetzung, wenn ihr eine Bibel dabei habt, vergleichen. Die Schriftlesung kommt aus Titus 2, 1 bis 10. Was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Lehre die älteren Männer selbst beherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Genauso sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen und sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein, und du selbst sei ihnen in allem ein Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Deine Verkündigung soll wahr und nicht anfechtbar sein, damit die Kritiker der Gegenseite beschämt werden, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Fordere die Sklaven auf, ihren Herren zu gehorchen und ihr Bestes zu geben und es ihnen recht zu machen. Sie sollen sich nicht widersetzen und nicht stehlen, sondern sich in allem als vertrauenswürdig und gut erweisen, damit sie der Lehre von Gott, unserem Erlöser, Ehre machen. Ein spannender und herausfordernder Text, der sehr viel an Alltagsthemen des Glaubens beinhaltet. Paulus beginnt aber mit den Worten, was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Gesunde Lehre, da steht das Wort im Griechischen Didaskalia Hygienousa dahinter. Und vielleicht hört ihr so ein bisschen raus, bei dem Wort Hygienousa, da steht das, davon abgeleitet wird das deutsche Wort Hygiene. Und so ist das deutlich, dass wenn wir an Hygiene denken, dann schützt sie unseren Körper. Wir wollen uns vor Keimen bewahren, wir wollen uns vor Krankheit schützen. Und so wie Hygiene uns gesund erhält, so bewahrt uns die gesunde Lehre vor Krankheiten, vor einem vielleicht vergifteten, toxischen Glauben, vor einem kranken Glauben, der geschwächt ist. Darum geht es, um die gesunde Lehre. Was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Falsche Lehre vergiftet uns, gesunde Lehre stärkt uns. Gesunde Lehre macht Beziehungen gesund und zeigt sich vor allem im Alltag. Darum geht es hier dann mit ganz konkreten Personen. Und das sehen wir uns im ersten Punkt an, diesen ersten Teil. Die gesunde Lehre, sie prägt jede Lebensphase. Denn hier werden ganz verschiedene Personengruppen angesprochen am Anfang. Die älteren Männer, sie sollen besonnen sein, ehrbar, standhaft im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, vorbildlich. Diese Reife, das ist natürlich erstrebenswert für uns. Sie zeigt sich allerdings in einer ruhigen Stärke. Sie zeigt sich nicht in Rechthaberei. Ältere Frauen sollen ein Leben führen, das Gott ehrt. Sie sollen, wenn man das wörtlich übersetzt, Lehrerinnen des Guten sein. Das Gute weitergeben. Ihre Aufgabe ist es, die Jüngeren zu ermutigen und ihnen beizustehen. Jüngere Frauen sollen lernen, ihre Familien mit Liebe und Verantwortung zu gestalten, sich treu, besonnen zu verhalten. Und Paulus benutzt dann diesen Begriff, den man mit Sicherheit erklären muss, sich ihren Männern unterzuordnen. Das klingt in heutigen Ohren zunächst fremd. Das griechische Wort, das meint hier aber keine Unterdrückung. Es geht hier nicht um eine Unterdrückung. Das Wort sagt auch nicht aus, dass es hier um eine Wertigkeit geht, nach dem Motto, die Frau ordnet sich unter, ist dann weniger wert als der Mann, sondern es geht darum, wie kann eine Ehe gelingen, wie kann eine Beziehung gelingen, wie kann sie funktionieren. Es ist eine freiwillige Haltung des Respekts und der geordneten Partnerschaft, um die es hier geht. Es geht aber auch, wenn wir den Epheserbrief dazu nehmen, auch um gegenseitige Unterordnung. Auch der Mann muss sich der Frau unterordnen manchmal. Aber die Frauen werden hier besonders angesprochen. Vielleicht, weil sie hier in der Gefahr standen, sich über die Männer zu erheben. Wir wissen, dass aus dem Kontext natürlich die Gesellschaft damals sehr stark patriarchalisch geprägt war. Der Mann, das Oberhaupt der Familie, dem nicht widersprochen werden darf und so weiter. Sehr stark war das damals auch mit Machtstrukturen verbunden, die auch immer wieder missbraucht wurden. Und mit Sicherheit ist es Paulus hier nicht ein Anliegen, Machtstrukturen zu zementieren, sondern sein Anliegen ist, dass das Evangelium nicht in Verruf gerät. Das drückt er hier aus am Ende, wenn er sagt, damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Das ist seine Absicht. Er möchte nicht, dass in den Familien, in den Ehen etwas geschieht, was dem Wort Gottes, das Evangelium quasi unglaubwürdig erscheinen lässt. Und deswegen ruft er die Frauen hier dazu auf. Es geht um eine Partnerschaft, die in gegenseitiger Verantwortung, mit gegenseitigem Respekt geführt wird. Und die Frau erfuhr damals eine unglaublich große Aufwertung im Christentum. Und das stand dann, wenn man das dann von außen gesehen hat, dass die Frau plötzlich eine besondere Stellung auch bei Jesus hat, dann stand die Gesellschaft in der Gefahr, dass die Leute drauf geguckt haben und gesagt haben, das ist ja völlig außer Rand und Band, was da bei den Christen abgeht. Und deswegen mahnt Paulus zur Vorsicht und sagt, es geht immer noch geordnet zu hier, macht der Lehre Gottes, bringt sie nicht in Verruf, sondern achtet auf euch gegenseitig in einer Haltung des Respekts und in einer Haltung der Unterordnung, wo man den anderen höher stellt als sich selbst. Heute würden wir sagen, lebt eure Beziehungen so, dass Menschen in ihnen die Botschaft Gottes sehen können. Dass Menschen in ihnen die Liebe Gottes sehen können. In dieser gegenseitigen Hingabe, da geht es nicht um eine Reihenfolge, um eine Rangfolge. Da geht es um eine gegenseitige Wertschätzung und Achtung und Hingabe. Und ich habe ganz irgendwann mal dieses einprägsame Beispiel gehört, dass Gott Eva ja geschaffen hat von Adam. Er hat ihm die Rippe genommen und hat daraus Eva gemacht. Er hat, ich glaube, es war eine jüdische Tradition, die das so ausgelegt hat. Er hat es nicht aus einem Beinknochen gemacht, damit sie unter ihm steht. Er hat es nicht aus dem Kopf gemacht, damit sie über ihm steht, sondern dass sie aus der Rippe genommen, damit sie an seiner Seite steht. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild aus der jüdischen Auslegung der Schöpfungsgeschichte. Leben wir unsere Beziehungen so, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen können, in der Hingabe des Ehemannes an die Frau und in der Hingabe der Ehefrau an den Mann. Die jüngeren Männer werden ermahnt, besonnen zu sein. Es geht hier um Selbstbeherrschung. Männer sind vielleicht eher aufbrausend, eher vielleicht von Emotionen hin und her geworfen. Es geht um Selbstbeherrschung bei Besonnenheit, es geht um innere Stärke, es geht um Charakterfestigkeit. Wenn man das zusammen sieht, dann ist deutlich, Paulus macht klar, diese gesunde Lehre, um die es geht, sie betrifft jede Lebensphase. Sie prägt Charakter, Familie, das Miteinander, damit das Evangelium glaubwürdig bleibt. Und die Kindersegnung, die wir heute gefeiert haben, sie passt wirklich sehr gut zu diesem Text, denn hier wird deutlich, genau darum geht es, dass wir in jeder Lebensphase diese gesunde Lehre erleben und auch weitergeben. Wir richten unser Zuhause nach Gottes Wahrheit aus, weil wir diese Wahrheit leben möchten. Wir sagen, die Gemeinde ist eine geistliche Familie. Ältere Männer, die hier angesprochen werden, ältere Frauen, die hier angesprochen werden, werden zu geistlichen Onkeln und Tanten, die Gutes weitergeben, die Gutes vermitteln, die lehren, die Fragen beantworten können, die helfen können, die beistehen können mit dem einen oder anderen Lebenstipp. Und ich habe mir das in der Vorbereitung so vorgestellt wie so einen Staffellauf. Das Bild sagt euch wahrscheinlich was, ein Staffellauf, da sind mehrere Läufer beteiligt und sie müssen immer die Staffel weitergeben an den nächsten Läufer, der läuft die nächste Runde. Und damit es funktioniert, muss man den Stab auch gut überreichen. Wenn der irgendwie runterfällt, wir haben das mit den Kindern im Urlaub auch gemacht, Staffellauf, und dann ist mal der Stab runtergefallen, da verliert man natürlich Zeit. Dann muss man den erstmal sammeln und aufheben. Also beim Staffellauf kommt es entscheidend darauf an, wie gebe ich den Stab weiter. Und so eine Kindersegnung heute ist eine Absichtserklärung, die sagt, wir wollen den Stab weitergeben an die nächste Generation. Irgendwann ist es der Punkt da für uns alle, irgendwann den Stab weiterzugeben und zu sagen, ich gebe etwas weiter, ich will, dass jemand anders auch weiterläuft. Und deswegen die Frage, wie kann dieser Text jetzt, diese ersten 6 Verse, konkret in unserem Alltag aussehen? Sie können aussehen, wenn wir uns als Ältere, wenn wir älter sind, als Vorbilder verstehen und sagen, wir wollen die jüngere Generation prägen. Wir wollen ihnen etwas weitergeben. Wir sind nicht perfekt, wir haben nicht alles begriffen, wir sind auch noch nicht am Ziel, aber wir sind etwas weiter schon als andere. Und jeder ist wahrscheinlich irgendwo ein bisschen weiter als jemand anderes. Und das ist der Gedanke dabei. Die Älteren sollen ein Vorbild sein für die Jüngeren. Und deswegen die Ermutigung an die älteren Männer an dieser Stelle, sie werden angesprochen, überlegt doch mal, wie habt ihr Geduld gelernt in eurem Leben? Wie habt ihr Selbstbeherrschung gelernt? Wie habt ihr gelernt, unter Druck nicht zu verzweifeln? Gebt das den jungen Menschen weiter, gebt das den jungen Männern weiter. Die älteren Frauen, ladet doch mal eine junge Mutter ein, die überfordert ist oder gefordert ist mit ihren Kindern. Ladet sie mal ein, unterstützt sie auf einen Kaffee oder bietet euch als Babysitter an und helft. Gebt einen kleinen Glaubenstipp weiter. Also, so habe ich das damals gemacht. Bei mir hat das funktioniert. Muss nicht heißen, dass es bei dir genauso funktioniert. Die Zeiten verändern sich. Aber ihr glaubt nicht, wie sehr sich die Jungen darüber freuen, wenn die Älteren ihnen etwas weitergeben. Also, wenn ich ältere Menschen besuche und ihnen zuhöre, das ist so spannend, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Das ist nicht immer 1:1 übertragbar, aber so viel kann man davon lernen und so viel Wärme wird da deutlich und so viel Geduld und Liebe kann man sich inspirieren lassen. Also behaltet es nicht für euch, sucht den Austausch zwischen den Generationen. Die älteren Männer, die älteren Frauen als Vorbilder werden sie hier genannt. Die Jüngeren werden als Lernende genannt. Manchmal ist der jugendliche Leichtsinn ja vorhanden bei jedem von uns. Wenn wir aufwachsen, irgendwann denken wir, wir wissen es besser, wir haben die Sache durchschaut, wir wissen, wo der Hase langläuft. Stellt diesen jugendlichen Ehrgeiz mal ein bisschen zurück, da wo er ganz groß wird. Das ist die Ermutigung hier. Lernt von den Älteren. Fragt die Älteren ganz bewusst. Sucht euch eine Person aus und geht doch mal hin und fragt, wie hast du dieses oder jenes in deinem Leben gelernt? Können wir uns da vielleicht mal auf einen Kaffee treffen und darüber sprechen? Wie hast du das gemacht in deinem Leben? Das ist so spannend und das ist so eine große, große Ermutigung, die daraus werden kann. Und ihr merkt, das prägt eine ganze Gemeindekultur miteinander und das prägt auch die Familien, die heute mit ihren Kindern hier sind, die sagen, wir wollen auf diesem Weg weitergehen. Wir wollen, dass unsere Kinder den Glauben kennenlernen. Wir wollen ihnen ein geistliches Zuhause bieten. Da sind wir als ganze Gemeinde gefragt, lasst uns die Eltern mit den jungen Kindern nicht im Stich lassen, lasst uns sie nicht alleine lassen. Die Gebetspatenschaften habe ich eben schon erwähnt, das ist eine Möglichkeit. Und ich habe vergessen zu sagen, es sind 160 Karten, die da auf euch warten. Wir könnten mal durchzählen, also fast jeder kann eine Karte bekommen heute und eine Gebetspatenschaft übernehmen. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn man das macht, dann hat man das Kind vor Augen, nicht wahr? Wenn man immer wieder für das Kind betet, als mein Papa gestorben ist, dann habe ich, als wir dort etwas umgeräumt haben, seine Bibel genommen. Ich machte die Bibel auf und da lag ein Zettel einer Gebetspatenschaft drin. Wie schön ist das? Ich weiß, mein Papa hat für ein Kind in dieser Gemeinde gebetet. Das ist so schön zu wissen, das ist eine große Ermutigung, auch für uns dasselbe zu tun. Legt diese Gebetspatenschaft in eure Bibel und immer wieder betet ihr für diese Kinder. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sucht euch eine Person aus, wenn ihr selber lernen wollt, als Jugendliche, als junge Menschen oder auch als 40-Jährige. Ich meine, es gibt immer eine Generation drüber, nicht wahr? Wir sind nie fertig mit dem Lernen. Man kann auch sogar als 60-Jähriger einen 60-jährigen Mann mal fragen. Da kann man auch noch was lernen, bin ich von überzeugt. Es geht immer weiter. Sucht euch jemanden aus und geht ins Gespräch. Das ist die Ermutigung hier. Das ist der Staffelstab, der weitergegeben wird. Wir lernen voneinander, weil wir in jeder Lebensphase diese gesunde Lehre brauchen. Das Thema der Vorbilder zieht sich so ein bisschen durch unseren Text. Der zweite Gedanke ist hier, gesunde Lehre braucht glaubwürdige Vorbilder. Nachdem Paulus jetzt die verschiedenen Gruppen angesprochen hat, ältere Männer, ältere Frauen, junge Männer, junge Frauen, dann spricht er noch ganz konkret Titus selbst an und richtet so den Blick auf Titus und sagt, so jetzt geht es ganz persönlich um dich und vielleicht können wir das für uns heute, ja wir sind nicht Titus, nicht alle sind wir auch in so einer Situation wie Titus, aber vielleicht können wir das so ein bisschen auf uns auch anwenden, da wo es passt. Jetzt richtet er den Blick auf Titus und sagt, sei du selbst in jeder Hinsicht ein Vorbild guter Werke. Deine Lehre sei unverfälscht, sei würdevoll, also in sich stimmig. Das, was du machst, das soll in sich stimmig sein. Deine Botschaft sei gesund und unanfechtbar, klar und glaubwürdig also. Und das Ziel dabei ist, damit die Kritiker uns nichts nachweisen können, in dem Sinne uns nicht in Verruf bringen können. Damit sie das Evangelium nicht lächerlich machen, damit sie nichts Schlechtes über dich sagen können. Mit anderen Worten, Paulus sagt, die stärkste Verteidigung des Evangeliums, das sind nicht logische Argumente, sondern das sind Menschen, deren Leben mit der Botschaft übereinstimmt. Die machen genau das, was sie sagen. Das ist das stärkste Argument für das Evangelium. Wenn da jemand da ist, der redet nicht nur davon, dass man den Nächsten lieben soll, sondern der macht das auch. Wenn da jemand da ist, der redet nicht nur davon, dass man für seine Feinde beten soll, sondern der macht das auch. Das ist das stärkste Argument für die Verteidigung des Evangeliums. Argumente sind natürlich auch wertvoll, aber das überwiegt. Paulus benutzt nämlich hier ein starkes Bild dann, wenn er davon spricht, dass Titus ein Vorbild sein soll. Dieses Bild heißt, also dieses Wort heißt im Griechischen Typos. Das kennen wir ne, von der Frage, welcher Typ bist du? So was steht dahinter, die Frage nach dem Charakter. Also ich bin mehr der Typ. Wir meinen dann, dass wir da so eine gewisse Prägung haben, eine gewisse Ausprägung. Wenn wir das ganz wörtlich betrachten, dann bedeutet Typos, den Abdruck, steht für den Abdruck eines Stempels. nicht den Stempel selbst, sondern den Abdruck, den ein Stempel hinterlässt. Das ist der Typos, das sichtbare Muster, wenn der Stempel seinen Druck ausgeübt hat. Man kann sich das in der Antike so vorstellen, dass ein König einen Siegelring hatte, heißes Wachs, auf den Brief gedrückt hat oder auf die Botschaft seinen Siegelring drauf. Und damit ist deutlich, das steht für den König. Das ist, trägt den Typos des Königs. Keine Frage, von wem das kommt, es ist deutlich und klar bestätigt. Der Stempel selbst bleibt beim König, aber der Abdruck, der Eindruck bleibt. Und genauso meint Paulus, dass Titus soll ein Stempelabdruck Christi sein in dieser Welt. Und das können wir wunderbar für jeden von uns anwenden, wenn wir Jesus folgen. Wir sollen ein Stempelabdruck Gottes sein, ein Stempelabdruck Christi in unserer Umgebung. Da ist etwas hinterlassen, ein Stempel kam, Christus kam und hinterlässt etwas. Und Menschen, die uns ansehen, die sollen wissen, auf wen das hindeutet und zu wem das gehört. Der Abdruck Christi, die Spuren seines Charakters sind das, seine Wahrheit, seine Liebe. Und die Ermutigung ist hier, wenn Menschen Titus sehen, dann sollen sie erkennen, das ist echt, das kommt von Christus. Und das ist glaubwürdig. Unser Leben soll auch die Prägung des Evangeliums tragen. Liebe Gemeinde, wir alle hinterlassen irgendwo Abdrücke. Das ist völlig klar. Die Frage ist nur, welche Abdrücke wir hinterlassen. Wir hinterlassen Abdrücke in unseren Familien, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, bei unseren Kindern, in unserer Gemeinde. Die Frage ist nicht, ob wir Spuren hinterlassen. Die Frage ist, welche Spuren hinterlassen wir? Sind es Eindrücke, die auf Christus hinweisen, oder sind es Eindrücke, die nur für uns selbst stehen? Und es ist die Ermutigung, dass wir uns danach ausstrecken und sagen, ich möchte so ein Stempelabdruck von Christus sein, ich möchte mich prägen lassen, bedeutet das. Beim Wachs kommt da auch mal so ein bisschen Druck drauf, damit das Bild wirklich eingeprägt wird. Es kann auch manchmal sein, dass Gott Druck in unser Leben zulässt, damit er uns sein Bild einprägen kann. Fragen wir uns, wie wenden wir das ganz konkret an, diesen Gedanken, wie wird unser Leben ein glaubwürdiges Vorbild, indem wir uns prägen lassen von Christus und indem wir das aber auch umsetzen in unserem Leben und uns danach ausstrecken. Nein, nicht immer gelingt uns das vollkommen. Und Perfektion erwartet niemand von uns. An Perfektion werden wir immer scheitern. Aber es geht darum, sind wir auf diesem Weg? Sind wir korrekturfähig? Sind wir korrekturbereit? Oder sind wir unverbesserlich? Und da zählen die kleinen Dinge. Die Glaubwürdigkeit kommt nicht in den großen Momenten, nicht zuerst in den großen Momenten. Es sind die kleinen Dinge im Alltag. Halte dein Wort. Wenn du ein Wort gibst, dann halte es. Sei pünktlich und zuverlässig. Steh dazu, zu dem, worauf du dich eingelassen hast. Geh ehrlich um, mit Geld, mit Besitz. Überlege deine Worte. Sprich nicht einfach immer nur unbedacht irgendetwas daher. Überlege weise Worte. Sei fair und freundlich, auch wenn keiner zuschaut. Du kannst dir diese Fragen stellen und das in deinem Leben in Bezug setzen zu dem, wie du diese gesunde Lehre umsetzt. Nochmal, Glaubwürdigkeit bedeutet nicht Perfektion. Glaubwürdigkeit wächst sogar, wenn wir sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das müssen wir manchmal zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Uns selber demütigen, selber sagen, bei meinen Kindern, wenn ich aus der Haut gefahren bin, es tut mir leid, da habe ich mich falsch verhalten. Da bin ich emotional geworden aus nebensächlichen Gründen, weil ich schlecht drauf war, weil ich einen schlechten Tag habe und ich habe es an dir ausgelassen, es tut mir leid. Das ist keine Perfektion, aber dadurch wächst Glaubwürdigkeit, weil wir das umsetzen, was wir in der gesunden Lehre bekommen. Bekennt einander eure Sünden. Und Gott vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gesunde Lehre braucht glaubwürdige Vorbilder. Ein dritter Gedanke, den möchte ich hier noch anfügen. Und zwar, gesunde Lehre wird durch mein Handeln im Alltag geschmückt. Was steht dahinter, hinter diesem Gedanken? Paulus wendet sich jetzt in den letzten beiden Versen noch einer Gruppe zu, die in der antiken Gesellschaft ganz am unteren Ende stand, die Sklaven. Und jetzt müssen wir uns aber nicht Sklaven vorstellen wie bei einem Sklavenhandel, die irgendwo eingefangen werden, versklavt werden, unterdrückt werden, sondern es sind Sklaven, die Leibeigene sind, die in Schulden geraten sind, die sich dann, um freizukommen von ihrer Schuld, zu Sklaven machen von einem Herrn und sagen, ich diene dir jetzt als Sklave in deinem Haushalt meinetwegen, in deinem Unternehmen, ich bin dein Sklave, ich unterstehe dir. Und du bist sozusagen mein Chef, mein Arbeitgeber. Und bis ich diese Schuld abgetragen habe, bin ich dein Sklave. Das ist erstmal befremdlich, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus eine Sklaverei, in dem Sinne, dass Menschen versklavt werden gegen ihren Willen und unterdrückt werden und so, niemals rechtfertigt. Er spricht hier von Menschen in diesen Situationen, wo sie in Schuld geraten sind, wo sie ihre Schuld abtragen und wo sie ganz unten stehen in der Kette, ganz unten. Und sein Anliegen ist, auch da, wo wir menschlich gesehen wenig Einfluss haben, wo wir ganz unten sind, wo uns vielleicht kaum jemand sieht und beachtet, selbst da hat das Evangelium einen Einfluss. Selbst da kann das Evangelium zum Leuchten gebracht werden und Menschen ansprechen. Sklaven sollen sich ihren Herren unterordnen und treu arbeiten, nicht widersprechen oder stehlen. Denn darin zeigt sich die Lehre Gottes, unseres Retters. Und dieses Verhalten, so drückt er es dann in Vers 10 wörtlich aus, in der Neues-Leben-Übersetzung, die ich eben gelesen habe, stand, sie würde der Lehre Gottes Ehre machen. Und wörtlich steht da, damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Retters, schmücken. Dahinter steht ein wunderschönes Wort, nämlich das griechische Wort Kosmeo. Das kennt ihr, mindestens die Damen. Kosmetik kommt daher, der Begriff. Es bedeutet, etwas schön zur Geltung zu bringen. Und Paulus meint damit keine äußerliche Verschönerung des Evangeliums. Das ist ja eigentlich in dem Sinne gar nicht möglich. Das Evangelium an sich ist perfekt. Aber er sagt, es wird zur Geltung gebracht durch unser Handeln, durch unser Leben. Ganz konkret hier mit den Sklaven. Wir könnten das vielleicht heute auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer übertragen. Wenn du dich gut in deinem Job verhältst, dann kann das die Lehre Gottes schmücken, zur Geltung bringen, schöner machen, Kosmeo halt. Und ich möchte es vergleichen mit einem Diamanten. Ein Diamant ist an sich schon absolut wertvoll. Es ist dem Diamanten eigentlich von seiner Konsistenz her nichts zuzufügen. Der Diamant ist unglaublich wertvoll. Wenn man so einen Klumpen Diamant findet, ist man wahrscheinlich reich. Keine Ahnung, wie da die Preise sind. Aber er ist unglaublich wertvoll. Aber zur Geltung gebracht wird er durch den Juwelier, der das Ganze in eine Fassung setzt. Und ich stelle es mir so ähnlich vor, dass Paulus hier davon spricht, dass das Evangelium an sich perfekt ist, aber unser Leben ist die Fassung, die das Evangelium zum Glänzen bringt und wirklich zum Leuchten bringt. Das ist das, was er hier sagt. Wenn wir uns an diese gesunde Lehre halten, dann bringt unser Leben das Evangelium zum Strahlen und zur vollen Geltung. Es ist also die Ermutigung hier am Ende dieses Textes, lebt so, dass ihr das Evangelium schön macht, dass ihr es schmückt. Nicht, weil es vorher unvollkommen ist, sondern weil es dadurch erst wirklich glaubwürdig wird. Da ist jemand, der das in seinem Leben umsetzt und der ein Zeuge dafür ist, dass das die beste Botschaft der Welt ist und dass das funktioniert im Alltag. So schmücken wir die Lehre Gottes durch unser Leben. Wie können wir das ganz konkret tun? Im Arbeits- und Berufsleben, wenn wir das von den Sklaven und ihren Herren auf uns so ein bisschen übertragen, sei treu, auch wenn dich keiner sieht. Auch wenn keiner hinschaut, bleib du treu. Sei ehrlich, auch wenn es dir scheinbar schadet. Geh nicht nur nach dem eigenen Vorteil, nach dem Motto, na, das ist, interessiert jetzt keinen. Sei respektvoll, auch wenn du ungerechte Vorgesetzte hast, wenn du etwas Negatives erfährst, wenn du Ungerechtigkeit erfährst. Sei dennoch für dich respektvoll. Geh nicht auf dieselbe Ebene. Dein Verhalten kann das Evangelium schmücken, aber es kann dem Evangelium auch schaden. In der Familie, in der Gemeinde, wie reden wir über andere? Lasst uns achtsam mit unseren Worten umgehen. Wie gehen wir mit Konflikten um? Lasst uns Konflikte versuchen zu lösen. Versuchen, den anderen zu verstehen. Im Umgang mit Geld und Zeit, lasst uns ehrlich sein, lasst uns aber auch großzügig sein, weil wir wissen, Gott versorgt uns. Paulus sagt dir also, dass unser Alltag selbst zur Mission wird. Dadurch wird das Evangelium geschmückt. Unser Alltag, dein Alltag, mein Alltag, das ist die Visitenkarte des Evangeliums. Ich fasse es kurz zusammen, was uns heute bewegt hat. Paulus zeigt, dass gesunde Lehre nicht irgendwo im Kopf stecken bleibt, nicht einfach nur Wissen ist, sondern ganz praktisch im Leben umgesetzt wird. Sie prägt jede Lebensphase, egal ob wir jung sind, ob wir alt sind. Wir können immer von irgendjemandem etwas lernen. Und es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind im Staffellauf des Lebens, dass wir die Staffel weiterreichen und auch annehmen von anderen und weitergehen. Gesunde Lehre braucht glaubwürdige Vorbilder, denn unser Leben ist der stärkste Beweis oder der stärkste Gegenspruch zum Evangelium. Gesunde Lehre wird sichtbar im Alltagshandeln, sie schmückt den Alltag, also unser Alltagshandeln schmückt das Evangelium. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, überall da, wo wir sind. Deshalb lasst uns auf Kurs bleiben. Lasst uns im Alltag diesen Kurs zu einem Schmuckstück für die Wahrheit des Evangeliums machen. Wir wollen gleich singen und lasst uns bitte aufstehen, nochmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium, für dein Wort, das nicht nur am Sonntag gilt, sondern für jeden Tag der Woche. Und wir haben heute gehört, wie viel Alltag unser Leben betrifft. Zwischen 80% und 90% ist so dieser schnöde Alltag, der uns herausfordert. Und du rufst uns auf Kurs zu bleiben. In unseren Familien, im Miteinander, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. So bitten wir dich, hilf uns als Väter, als Mütter, anderen Liebe und Glaube weiterzugeben. Hilf den Älteren, den Jüngeren Orientierung zu geben. Hilf den Jüngeren, etwas zu lernen von den Älteren und dadurch zu wachsen. Hilf uns allen, das Evangelium zu schmücken durch unser Leben. Und wir bekennen dir, so oft schaffen wir es nicht, so oft scheitern wir an Kleinigkeiten. Darum bitten wir dich, vergib uns und schenk uns wieder neu deine Kraft durch den Heiligen Geist. Amen.